Ein Samstagabend in Gottelsheim. Mehrzweckhalle, rund 700 Gäste, gute Stimmung. Der DJ legt auf. Dann läuft La Moto Jour. Und beim Refrain rufen Stimmen im Saal Parolen, die in keinem Dorf etwas zu suchen haben. Was an diesem Abend passiert, wäre fast verschwunden. Wie so vieles, das passiert und keine Öffentlichkeit findet. Dann schreibt aber jemand eine Zeitung an. Die Zeitung recherchiert und was danach folgt, ist die Geschichte dieser Folge. Er hat die WLZ angeschrieben. Heute ist Folge 50 der Lokalrunde und ich nutze diesen runden Moment für eine Frage, die ich mir selbst stelle und der ich heute mit dir zusammen nachgehe. Was kostet Lokaljournalismus wirklich? Nicht in Euro, sondern dem, was er bewirkt. Und dem, was fehlt, wenn er wegfällt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 50 vom 12. Mai 2026, ja, wir haben einen kleinen runden Geburtstag. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und ich habe auch eine gute Nachricht, die kommt heute aus Heimer. Los geht's! Es ist der 27. Januar 2024, Samstagabend. In der Mehrzweckhalle in Gottelsheim feiern rund 700 junge Menschen einen Discoabend. Gute Stimmung, volles Haus. Dann spielt der DJ La Moto Jour, das Lied der Italo-DJs Gigi Dado Giustino. Und beim Refrain skandiert eine Gruppe im Saal Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Andreas Schmidt, Vorsitzender des TSV Gottelsheim, ist an diesem Abend dabei. Er bekommt von dem Vorfall nichts mit. Auch die meisten anderen Gäste hören nichts. Erst Tage später wird der Vorstand informiert, durch Besucher, die sich melden und berichten, was sie gehört haben. Schmidt zögert nicht lange. Er stellt Nachforschung an und der TSV Gottelsheim erstattet Selbstanzeige bei der Polizei. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Korbach übernimmt. Zeugen werden vernommen, aber ein hinreichender Tatverdacht gegen einzelne Personen, der ergibt sich nicht. Die Ermittlungen verlaufen ins Leere. Strafrechtlich gesehen eine Sackgasse. Gesellschaftlich gesehen noch längst nicht am Ende. Denn die WLZ-Redaktion wird auf den Eklat aufmerksam gemacht. Die Recherche beginnt. Und am 24. Februar 2024 berichtet die Waldeckische Landeszeitung in mehreren Artikeln über den Vorfall. Sachlich, mit den Stimmen des Vereinsvorstands und mit einer Stellungnahme des Netzwerks für Toleranz in Waldeck-Frankenberg. Das ist der Moment, von dem diese Folge handelt. Nicht die Parolen, nicht das Scheitern der Ermittlungen, sondern das, was danach in Gang kam, weil eine Zeitung bereit war, hinzuschauen, in dem Fall wir. Was kostet das und was kostet es, wenn niemand mehr hinschaut? Ein wahrscheinlich ja sehr offensichtlicher Disclaimer vorab. Ich bin Journalist, ich arbeite ganz offensichtlich für diese einzige Tageszeitung im Waldecker Land, ich bin also befangen. Das soll keine Lobhudelei werden, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Wo mir dies nicht gelingt, sag es mir und melde dich. Und jetzt rein ins Thema. Am 5. Mai, vor einer Woche, fand ein bundesweiter Tag des Lokaljournalismus statt. Eine Initiative von Ippen Media und Drive, einem Zusammenschluss von 30 Regionalverlagen, koordiniert von der Deutschen Presseagentur, DPA. Mehr als 100 Medienmarken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben mitgemacht. Die WLZ ist Teil von Ippen, deswegen haben wir auch diesen Tag zum Anlass genommen zu berichten. Und ich habe mir jetzt für die 50. Lokalrunde gedacht, das ist der richtige Moment für ein paar Fragen. Was sind wir eigentlich? Was tun wir hier eigentlich? Und wofür? Ich fange nicht bei uns heute an, sondern bei einem historischen Datum. Am 10. Mai 1887 erschien in dem kleinen Fachwerkhaus hinter dem Korbacher Rathaus die erste Ausgabe der Korbacher Zeitung. Gegründet von Wilhelm Bing. Gerade mal 28 Jahre alt. Schriftsetzer und Buchdrucker aus Usingen im Taunus. 4 Seiten, zweimal die Woche. Das war vorgestern und es markiert den 139. Geburtstag der Waldeckischen Landeszeitung. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir die allererste Ausgabe angesehen. Die Probenummer vom 10. Mai 1887. Der vollständige Titel lautet damals Allgemeiner Anzeiger für das Fürstentum Waldeck und das Nachbargebiet. Und im Gründungstext, dem Abonnementsaufruf auf Seite 1, steht ein Satz, der berührt ein bisschen. Die Korbacher Zeitung werde, ich zitiere, die politischen Ereignisse objektiv und vom nationalen Standpunkt aus besprechen und aufmerksamste Berücksichtigung den lokalen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Verhältnissen des Fürstentums widmen. Objektiv, national, wir würden heute sagen regional, und aufmerksamste Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse. Das ist, von der Rechtschreibung und vom Ton ein bisschen abgesehen, das Prinzip bis heute. Und was steht so in dieser ersten Ausgabe? Es gibt zwei große Rubriken, politische Rundschau und Waldeck und Nachbarschaft. In der politischen Rundschau, das preußische Abgeordnetenhaus stimmt über den Verwaltungsvertrag für die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont ab. Eine Berliner Debatte mit direkter Konsequenz für die Region. Und in Waldeck und Nachbarschaft, ein schweres Unwetter zieht über Arolsen. Auguste Happe, 19 Jahre alt, Tochter des Privatsekretärs Happe in Korbach, liegt krank im Paulinenstift. Das Gewitter erschreckt sie so sehr, dass sie stirbt. Die Redaktion berichtet. Ein Name, ein Schicksal. Außerdem die Stadt Bad Arolsen plant ein neues Schulhaus, einen Kasernenanbau und eine Wasserleitung. Das Weltgeschehen und das, was direkt vor der Haustür passiert, Seite an Seite, seit dem ersten Tag. 1910 wird aus der Korbacher Zeitung die Waldeckische Landeszeitung, die erste Tageszeitung in ganz Waldeck. Seither erscheint sie täglich. Durch den Ersten Weltkrieg, als tausende Soldaten sich ihre Heimatzeitung per Feldpost an die Front nachschicken ließen und die Redaktion für sie die Nachrichten aus Waldeck in die Schützengräben Europas schickte. Durch die Weimarer Republik, durch die NS-Zeit, als auch die WLZ wie alle deutschen Zeitungen der Gleichschaltung unterworfen war und Propaganda druckte. Das gehört zur Geschichte dazu. Durch den Zweiten Weltkrieg bis zum Gründonnerstag, dem 29. März 1945. Das ist der Tag, an dem amerikanische Truppen in Korbach einmarschieren. Dann schweigt die Zeitung. Bis zum 1. Juli 1950, als sie neu lizenziert wieder erscheint. Dann geht's durch den Kalten Krieg. Jahrzehnte, in denen die Weltlage täglich drohte zu eskalieren und in denen die WLZ-Redaktion die Aufgabe hatte, diese Bedrohung für Menschen in Korbach, Bad Arolsen und Bad Wildung greifbar zu machen. Was bedeutet ein atomarer Rüstungswettlauf für Familien im Waldecker Land? Welche Soldaten aus der Region stehen wo? Lokaler Bezug in jeder Weltlage, das war und ist die Kernaufgabe. 1989 fällt die Berliner Mauer. Ein Moment, den die WLZ wie alle deutschen Zeitungen begleitet. Aber eben aus der Perspektive Waldecks. Wer aus der Region hat Verwandte im Osten? Welche Begegnungen gibt es? Was bedeutet Wiedervereinigung konkret hier in Nordhessen? Finanzkrise. Die Weltbörsen stürzen. Auch das landet in Waldeck. Betriebe, die Kredite nicht mehr bekommen, Eigentümer, die ihre Häuser nicht mehr finanzieren können, Sparmaßnahmen, die Kommunen treffen. Und 2022 marschiert Russland in die Ukraine ein. Seither begleitet die WLZ-Redaktion die Fragen, die sich vor Ort stellen. Flüchtlinge, die im Waldecker Land ankommen. Unterkünfte, die gefunden werden müssen. Menschen, die helfen. Das Weltgeschehen runtergebrochen auf die Gemeindeebene. Das ist unsere Arbeit. 139 Jahre lang. Durch alles hindurch. Ich erzähle das, weil diese Geschichte etwas zeigt. Eine Lokalzeitung ist keine normale Ware, die man wegwirft, wenn sie etwas teurer wird. Das merken wir. Sie ist Teil der Infrastruktur einer Region. Ein bisschen wie Wasserversorgung, ein bisschen wie Straßen, nur eben für Öffentlichkeit. Und jetzt kommt der Teil, den ich auch erzählen muss, weil er dazugehört. 2004 endet die Ära der Gründerfamilie. Dr. Wilhelm Bing gibt den solide aufgestellten Verlag an die Verlagsgesellschaft Matzak aus Hannover ab. Matzak ist damals einer der größten deutschen Regionalverlagskonzerne. Im Januar 2015 verkauft Matzak die WLZ weiter an die Medienbeteiligungsgesellschaft MBG aus Bad Hersfeld, geführt von Daniel Schöning. Schöning ist ein Neffe des Zeitungsverlegers Dirk Ippen und Dirk Ippen ist in Nordhessen kein Unbekannter. Er verlegt die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, kurz HNA, die in Korbach eine Lokalausgabe unter dem Namen Waldeckische Allgemeine herausgab, mit rund 5000 Exemplaren, als direkte Konkurrenz zur WLZ. Was dann passiert, ist publizistisch relevant, deswegen erwähne ich es hier. Kurz nach dem Kauf der WLZ durch die Ippenaer MBG wird die Waldeckische Allgemeine zum 31. März 2015 eingestellt. Die Gewerkschaft Verdi kommentiert das damals so. Durch die Einstellung der Waldeckischen Allgemeine wird die Region Korbach-Waldeck um eine publizistische Stimme ärmer. Formal existiert die HNA im Waldecker Land seither nicht mehr als eigenständige Stimme. Die Mattelnseiten der WZ kommen heute aus der Zentralredaktion von Ippen. Lokal wird in Korbach, Bad Arolsen und Bad Wildungen gemacht. Aber der überregionale Rahmen kommt von einem Konzern, der inzwischen einer der größten deutschen Regionalmedienkonzerne ist. Das ist die Realität. Das ist keine Katastrophe, aber es ist ein Kontext, den man kennen muss. Und diese Infrastruktur ist heute unter erheblichem Druck. Die Digitalisierung hat die Erlösmodelle traditioneller Medien erschüttert. Anzeigen wandern ins Netz, Auflagen sinken. Die WZ verbreitet laut IVW rund 14.140 Exemplare. Und der Trend zeigt seit Jahren nach unten. Junge Menschen informieren sich auf Plattformen, deren Algorithmen zeigen, was Aufmerksamkeit erzeugt und nicht, was wichtig ist. Zwei Studien, die ich mir für diese Folge angeschaut habe, machen die Lage greifbar. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat im November 2025 eine repräsentative Untersuchung zu Lokaljournalismus und Demokratie vorgelegt. Ist also noch relativ neu. Das Ergebnis? 4/5 der Deutschen nutzen lokaljournalistische Angebote wöchentlich. Mehr als die Hälfte sogar täglich. 85% sagen, sie wollen wissen, was in ihrer direkten Umgebung passiert. Und fast 2/3 derjenigen, die täglich lokale Medien nutzen, befürchten, ohne sie würden Bürgeranliegen und Missstände unsichtbar bleiben. Das ist die Nachfrageseite. Menschen wollen diese Berichterstattung. Die Angebotsseite sieht anders aus. Die Rudolf-Urkstein-Stiftung hat im September 2025 den sogenannten Wüstenradar vorgelegt. Die erste bundesweite Studie zum Teilungssterben auf Landkreisebene. Deutschland hat noch keine Nachrichtenwüsten, aber es gibt eine zunehmende Versteppung. Also der Boden trocknet sozusagen aus. Besonders in ländlichen Regionen. Wir sind eine davon. Waldeck-Frankenberg ist ein Beispiel dafür, wie Konsolidierung aussieht. 2015 hatte die Region noch 4 Tageszeitungen von 2 publizistischen Einheiten, wie man es nannte. Heute hat sie 2. Und deren überregionaler Mantel kommt aus einer Zentralredaktion. Die Forscherinnen und Forscher warnen, wo lokaler Journalismus bereits verschwunden ist, sind die Folgen messbar. Sinkende Wahlbeteiligung, weniger politisches Engagement, mehr Raum für Extremismus. Mehr unentdeckte Fälle von Fehlverhalten in Wirtschaft und Politik. Die internationale Forschung ist da eindeutig aus Ländern, in denen die Entwicklung weiter fortgeschritten ist als bei uns. Okay, nochmal zurück nach Gordelsheim. Violetta Barth vom Netzwerk für Toleranz in Waldeck-Frankenberg erinnert sich gut an den 24. Februar 2024. An dem Tag, an dem die WZ berichtet. Die Redaktion hatte sie um eine Stellungnahme gebeten. Und für sie stand sofort fest, dass die Angelegenheit auf jeden Fall thematisiert und ein Umgang damit festgelegt werden muss. Ihre Kollegin Kea Sarah Brahms von der Dexit-Fachstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention reagiert damals schnell. Das Netzwerk für Toleranz setzt sich zusammen. Und es kommt auf eine Idee, die über Gordelsheim und über diesen einen Vorfall hinausgeht. Violetta Barth beschreibt das so. Unsere Kollegin hat nach dem Vorfall sofort gesagt, dass wir für die Vereine in Waldeck-Frankenberg etwas machen müssen. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und sind schnell auf die Idee gekommen, das Thema größer auszubreiten. Hierfür haben wir auch die Kollegin einbezogen, die für das Ehrenamt im Landkreis zuständig ist. Von Anfang an gibt es also eine klare Bedingung. Das Angebot muss niedrigschwellig sein, keine überfrachteten Fachvorträge, etwas, das Vereine wirklich nutzen können. Im Frühsommer 2024, nur wenige Monate nach dem Discoabend, erscheint die Checkliste für Feste Feiern ohne Extremismus. Ein praktischer Fahrplan für Vereine, die Kirmeswochenenden oder Discoabende veranstalten. Eine Art Selbsttest. Mithilfe dieser Liste können Vereine prüfen, wie gut sie sich gegen Ausländerfeindlichkeit, Menschenverachtung und Demokratiefeindlichkeit in den eigenen Reihen aufgestellt haben. Die Liste ist kostenlos und liegt im Download-Bereich bereit unter toleranz.wafkb.de. Und sie wird verteilt bei Veranstaltungen in Vereinen, durch das Netzwerk für Toleranz und auch durch die WLZ, die darüber berichtet. Helena Haider, ebenfalls beim Netzwerk für Toleranz, sagt, viele unserer Projektträgerinnen und Projektträger hätten ohne die Zeitung nie von unseren Fördermöglichkeiten erfahren. Dabei bilden sie das Herzstück des Netzwerks für Toleranz. Das Netzwerk für Toleranz ist auf Reichweite angewiesen, auf Menschen und Vereine, die von seiner Arbeit erfahren. Soziale Medien allein, sagt Helena Haider, könnten diese Reichweite und Tiefe nicht leisten. Die Zeitung schon, sagt sie. Zu Beginn des Jahres 2025 findet der erste Expertenvortrag in Korbach statt. Thema: Wie gehen Vereine im Waldeck-Frankenberg damit um, wenn sie extremistische Tendenzen oder Äußerungen in ihren Reihen feststellen? Prävention, Werte und konkret die Satzung. Was bedeutet das, Werte in der Satzung? Helena Heider erklärt es so. Es ist bedeutungsvoll, im Verein über die eigenen Prinzipien zu sprechen und diese nach Möglichkeit auch in der Satzung zu verankern. Dies führt letztlich dazu, dass sich die Vereinsmitglieder auf grundlegende Werte einigen, die ihnen wichtig sind. Dann stehen die Menschen auch zusammen. Und wenn jemand gegen diese Werte verstößt, hat der Verein eine rechtliche Grundlage, um zu handeln. Wer die eigenen Werte in der Satzung verankert hat, muss nicht improvisieren. Er kann handeln. Es gibt dann noch weitere Veränderungen. Ich will nicht darauf eingehen, aber es gibt Veränderungen, die Wirkung haben. Weit über Gröttelsheim hinaus, weit über 2024 hinaus. Und Violetta bat, deswegen sage ich das alles, fasst es so zusammen, das war unser Fuß in der Tür, um aktiv zu werden. Also sie meint damit den Zeitungsartikel als Türöffner. Das Netzwerk für Toleranz hat den medialen Weg konsequent weitergeführt. Mit der damaligen WLZ-Redakteurin Stefanie Rösner und dem Korporer Rechtsanwalt Dr. Christoph Weltecke gab es ein Podcast-Interview. Schau mal rein. Zum Thema Rechtsextremismus in Vereinen. Rösner als Journalistin, Weltecke als juristischer Sachverständiger. Das Gespräch wurde dann in der WLZ veröffentlicht und hat weitere Aufmerksamkeit erzeugt. Die Zeitung schreibt, die Netzwerke werden aktiviert und Formate entstehen. Das Thema gewinnt an Breite und Tiefe. Und am Anfang stand ein Hinweis an die Redaktion. Am Ende steht eine veränderte Ausbildungsstruktur im regionalen Sport. Und ich möchte jetzt auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen. Die Menschen, die die WZ lesen und die uns gesagt haben, was sie davon haben. 12 Leserinnen und Leser aus dem Waldecker Land haben der WLZ letzte Woche Antwort gegeben auf die Frage, was bedeutet Lokaljournalismus für dich? Kurt Gottmann, Polizeibeamter im Ruhestand aus Lütersheim, der schaut seit einigen Jahren keine Nachrichten mehr im Fernsehen, aber die Heimatzeitung liest er intensiv, jeden Tag. Er will, wie er sagt, über die regionalen Dinge gut informiert sein. Bernd Zimmermann, Schreinermeister aus Ehringhausen, setzt Lokaljournalismus gleich mit demokratischer Teilhabe. Demokratie fängt im Kleinen an, sagt er, bei uns im Dorf. Das funktioniert nur, wenn alle vernünftig miteinander umgehen, miteinander reden und einander zuhören. Dabei kann die Lokalzeitung helfen. Julia Becker-Volke, Lehrerin in Usseln, bringt einen Gedanken ein, den ich gut finde. Echtheit statt Algorithmus, sagt sie. Während soziale Netzwerke oft verzerren, zeigt uns die Lokalzeitung das ehrliche Engagement und die relevanten Themen unserer Region. Dieser wertschätzende Blick ist gerade für die nächste Generation entscheidend, sagt sie. Astrid Unziger aus Braunau sagt, der Lokaljournalismus sei ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Dann fügt sie noch einen Satz hinzu, über den ich mich gefreut habe. Ich mag neben der digitalen Ausgabe der WLZ auch den wöchentlichen Podcast. Danke, Astrid. Und zuletzt noch 2 Stimmen, die mir noch aufgefallen sind. Irmit Weber lebt in Gröttelsheim. Also genau in dem Ort, der heute im Mittelpunkt dieser Folge steht. Für sie bedeutet Lokaljournalismus Teilnahme am Leben in der Region und einen unverzichtbaren Einstieg in den Wochentag. Und eigene lokale Aktivitäten bekannt machen zu können und dank der Begleitung durch die Presse entsprechende Berichterstattung zu bekommen. Sie weiß, wovon sie spricht. Der Kreis schließt sich. Joachim Röse, kaufmännischer Angestellter aus Rehnecke, bringt es so auf den Punkt. Lokaljournalismus ermöglicht ihm, verlässliche Informationen über das Geschehen in seiner unmittelbaren Umgebung zu erhalten und aktiv an den Entwicklungen in der Region teilhaben zu können. Er schafft Transparenz über lokale Ereignisse, gesellschaftliche Debatten und Entscheidungen. Transparenz. Das Wort kommt nicht aus dem Marketing. Es beschreibt eine Funktion. Eine, für die jemand arbeiten muss. Okay, ich möchte jetzt über was sprechen. Über die Bedingungen, unter denen das alles passiert. Heike Saure ist Redakteurin bei der WLZ. Letzte Woche war sie in Wrexen, im nördlichen Waldecker Land. Sie hat den Landwirt Hermann Kühnemund auf seinem Acker besucht, weil dort Grundschüler Kartoffeln legen. Kein überregionales Medium bringt diesen Termin. Aber in Wrexen zählt er für die Eltern, für den Bauern, für die Schule, für alle, die wissen wollen, was in ihrer Gemeinde passiert. Das ist Lokaljournalismus. Es ist nicht immer der große Enthüllungsartikel. Oft der Weg von Arolsen nach Wrexen. Ein Gespräch auf dem Acker, eine Geschichte, die morgen in der Zeitung steht und die jemanden in Wrexen beim Frühstück lachen lässt, weil er sein Dorf drin vorkommen sieht. Das kostet. Es kostet den Abend, es kostet die Zeit, den Weg. Und es kostet manchmal die Überzeugung, dass es wichtig ist, auch wenn kein Algorithmus das bestätigt. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Umweg machen. Einen kurzen, aber ich glaube einen notwendigen. Es gibt nämlich ein bekanntes Beispiel aus der Wirtschaftsgeschichte. Dual. Kennst du vielleicht? Das Unternehmen aus St. Georgen, Schwarzwald, gegründet 1900 als Gebrüder Steidinger. In den 1970er Jahren der weltgrößte Hersteller von Plattenspielern. Bis zu 6000 Exemplare täglich. CEO Edgar Steidinger beschrieb das Unternehmen damals so: Vom Abstandsbolzen bis zum Kunststoffteil machen wir alles selbst. Perfekte Technik, in Perfektion hergestellt, im Schwarzwald. Und dann kam die CD. Und Dual hatte keine Antwort. Nicht, weil das Unternehmen schlecht geführt war, sondern weil es die falschen Fragen gestellt hatte. Dual dachte, es sei im Plattenspielergeschäft, und in Wirklichkeit war es im Geschäft mit dem Hörerlebnis, mit dem Genuss von Musik, mit dem, was Menschen wirklich wollen, unabhängig von der Technik, die das ermöglicht. Der amerikanische Ökonom Theodore Levitt hat dieses Denkmuster 1960 in einem berühmten Aufsatz in der Harvard Business Review beschrieben. Er nannte es Marketing-Myopia, Marketing-Kurzsichtigkeit. Und er hat ein klassisches Beispiel. Die amerikanischen Eisenbahngesellschaften glaubten, sie seien im Eisenbahngeschäft. In Wirklichkeit waren sie im Transportgeschäft. Als Autos und Flugzeuge kamen, hatten sie keine Antwort. Was hat das jetzt mit Lokaljournalismus zu tun? Irgendwie alles. Eine Zeitung, die denkt, sie verkauft bedrucktes Papier, ist dual. Eine Redaktion, die denkt, ihr Produkt ist der Artikel, verkennt ein bisschen, was sie wirklich macht. Was Menschen von einem Lokalmedium wollen, lässt sich gut mit Abraham Maslow erklären. Der amerikanische Psychologe hat in den 40er Jahren eine Hierarchie menschlicher Bedürfnisse beschrieben, die bis heute gilt. Ganz unten Grundbedürfnisse wie Essen und Schlaf. In der Mitte Sicherheit und darüber dann Zugehörigkeit und soziale Einbindung. Und noch höher Anerkennung und an der Spitze Selbstverwirklichung. Lokaljournalismus sitzt nicht ganz unten. Er sitzt eher ein bisschen oben. Er gibt Orientierung. Denn wer nicht weiß, was in der eigenen Gemeinde entschieden wird, kann dort auch nicht mitentscheiden. Wer nicht weiß, was auf dem Acker des Nachbarn passiert, weiß nicht, was ihn als nächstes betrifft. Orientierung ist die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit. Er schafft Zugehörigkeit. Inge Wicker aus Bad Arolsen hat das ja so beschrieben. Lokaljournalismus bedeutet für sie ein gutes Stück Heimat. Wenn sie morgens die Zeitung aufschlägt, sehe sie vertraute Gesichter und finde Neuigkeiten aus ihrer Stadt. Verbundenheit mit der eigenen Region ist ein reales menschliches Bedürfnis. Kein Heimatgefühl aus dem Bildkalender, sondern das Gefühl, ich gehöre dazu, ich weiß, was hier passiert. Und Lokaljournalismus ermöglicht Selbstwirksamkeit. Ben Zimmermann aus Elleringhausen hat das mit einem Satz zusammengefasst. Demokratie fängt im Kleinen an, bei uns im Dorf. Wenn ich weiß, was beschlossen wurde, kann ich mitreden. Wenn ich mitreden kann, zieht sich zurück. Und wo Menschen sich zurückziehen, füllen andere den Raum. Das Produkt einer Lokalzeitung ist also nicht das Papier. Es ist vielleicht sogar nicht nochmal der Artikel. Es ist die Zugehörigkeit. Es ist Orientierung und es ist Teilhabe. Und wer das versteht, der versteht auch, warum Lokaljournalismus keine Nischendienstleistung ist, sondern demokratische Infrastruktur. Und wer das versteht, der versteht auch die Konsequenz. Wenn das Produkt Zugehörigkeit ist, dann muss ich die Menschen dort erreichen, wo sie sind. Nicht dort, wo ich es gewohnt bin. Die WLZ ist heute kein Zeitungsverlag mehr im klassischen Sinne. Sie ist ein Mehrkanalbetrieb. Die gedruckte Zeitung erscheint täglich. Sie ist nach wie vor das Herzstück. Tief und verlässlich geprüft und archivierbar. Auf wlzonline.de erscheinen Meldungen rund um die Uhr. Das E-Paper bringt dieselbe Ausgabe auf den Bildschirm. Und auf Facebook, Instagram und TikTok versuchen wir, auch Menschen zu erreichen, die keine Zeitung mehr abonnieren, besonders die Jüngeren. Und seit fast einem Jahr gibt es jetzt diesen Podcast, die Lokalrunde. Alles aus demselben Gedanken. Aber es ist auch ein Spannungsfeld, denn jedes dieser Kanäle hat seine eigene Logik. Die gedruckte Zeitung gibt Raum für Tiefe, für den Artikel, der erklärt, warum etwas so ist. Nicht nur, dass es so ist. WZ Online muss schnell sein. Social Media belohnt Emotionen und Kürze. TikTok belohnt Unterhaltung. Und ein Podcast wie dieser lebt davon, dass jemand 40 Minuten zuhört. Freiwillig, konzentriert und ohne Ablenkung. Das Problem, diese Logiken widersprechen sich manchmal. Wer jeden Tag TikTok-Inhalte optimiert, läuft irgendwann Gefahr, das zu tun, was Dual getan hat. Sich so sehr auf das Medium zu konzentrieren, dass er vergisst, was er eigentlich liefern will. Reichweite ohne Inhalte ist vollkommen leer. Wertvoll wird sie nur, wenn dahinter etwas steht, das den Maslow-Bedürfnissen gerecht wird. Zugehörigkeit, Orientierung und Teilhabe. Julia Becker-Volker aus Usseln hat es, finde ich, auf den Punkt gebracht. Echtheit statt Algorithmus. Das gilt für die Zeitung, es gilt für Instagram und es gilt für diesen Podcast. Der Kanal ist nicht das Produkt, der Kanal ist der Weg. Das Produkt bleibt immer dasselbe. Und hinter diesem Produkt stehen Menschen, die das gelernt haben. In der Korbacher Lokalredaktion bilden wir gerade 3 Volontärinnen und Volontäre aus. Das ist eine bewusste Entscheidung und eine Investition in die Frage, wer macht diesen Job in 10 und 20 Jahren? Der Beruf des Journalisten ist in Deutschland frei. Zu Recht. Jeder darf sich Journalist nennen. Das ist ein Ausdruck der Pressefreiheit und ich verteidige das ohne Einschränkung. Und Journalismus ist auch Handwerk. Und Handwerk lernt man. Gut schreiben zu können ist der Anfang, nicht das Ende. Es geht darum, Nachrichtenwerte zu kennen, zu wissen, was eine Geschichte zur Geschichte macht. Es geht um Strukturen, wie man einen Artikel aufbaut, damit ein Leser versteht, was er verstehen muss. Es geht um Recherche. Nicht um das Übernehmen von Pressemitteilungen, sondern um das Nachfragen, das Einordnen und das Zweifeln. Und es geht um Respekt vor dem Leser. Der Leser hat seine Zeit investiert. So wie du als Hörer gerade. Und diese Zeit ist nicht zurückzuholen. Ich glaube, ich spreche für die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir brennen für diesen Beruf. Nicht, weil er bequem ist, sondern weil er bedeutsam ist, weil er täglich die Frage stellt, was müssen die Menschen hier wissen? Und weil die Antwort darauf jeden Tag eine andere ist. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der schreibt und jemandem, der Journalismus macht. Und jetzt, wo ich das sage, noch eine ehrliche Einschränkung. Ich wollte nicht rumlabern. Nicht jedes Thema interessiert jeden. Das wäre gelogen. Manchmal endet die Aufmerksamkeit schon am Dorfrand. Ein Bericht über eine Satzungsänderung in Lichtenfels ist auch in der WLZ ein Nischenthema. Wer dort keine Verwandten hat, blättert weiter. Aber das ist kein Fehler, das ist das Prinzip. Lokaljournalismus ist genau dann wertvoll, wenn er spezifisch ist. Wer in Lichtenfels, sagen wir, in Gottelsheim wohnt, will wissen, was beim Dorfverein beschlossen wurde. Wer in Wrexen lebt, will sehen, dass seine Grundschule in der Zeitung vorkommt. Diese Geschichten erscheinen nirgendwo sonst. Kein Algorithmus sucht sie, kein überregionales Medium bringt sie. Nur wir. Genau diese Spezifik ist der Wert. Nicht trotzdem, sondern deswegen, sozusagen. Und an dieser Stelle möchte ich auch über Bürgerjournalismus sprechen. Denn die Frage ist berechtigt. Braucht es uns überhaupt noch? Heute fotografiert jeder mit dem Smartphone. Jedes Dorf hat eine WhatsApp-Gruppe und auf Facebook berichten Augenzeugen schneller als jede Redaktion. Ja, das stimmt. Bürgerjournalismus hat echten Wert. Er ist schnell, er ist nah. Er sieht Dinge, die kein Redakteur sehen kann, außer er war gerade zufällig dabei. Viele unserer besten Geschichten beginnen mit einem Hinweis aus der Leserschaft. Diesen Podcast gibt es, weil Menschen mir schreiben und sagen, da ist was, das erzählt werden muss. Das ist erst jetzt wieder passiert. Das ist Bürgerjournalismus als Impuls, als Türöffner, genau wie Violetta Barth es beschrieben hat. Aber Bürgerjournalismus ersetzt professionellen Journalismus nicht. Und das sage ich jetzt nicht mit Herablassung. Weil Nachrichtenwerte sind kein Instinkt, sondern Handwerk. Weil Recherche mehr ist als eine Beobachtung, weil Einordnung Wissen voraussetzt, das man sich über Jahre erarbeitet. Und weil ein Augenzeuge beschreibt, was er sieht und ein Journalist fragt, warum es so ist und was es bedeutet. Die WhatsApp-Gruppe im Dorf sagt, hier brennt es. Die Zeitung sagt, warum brennt es? Wer hat die Verantwortung und was passiert jetzt? Beide Fragen braucht man, aber es sind nicht dieselben Fragen. Und damit bin ich bei einem Punkt, über den wir ganz offen sprechen müssen, über Fehler. Wir machen Fehler, tatsächliche Fehler. Falsche Zahlen, falsche Namen, falsche Zusammenhänge. Wenn das passiert, veröffentlichen wir die Korrektur. Offen, klar benannt in der Zeitung. Das gehört zur Glaubwürdigkeit des Handwerks. Und ich habe es erst jetzt im Podcast hier gemacht. Andere posaunen Unwahrheiten in die Welt, in sozialen Netzwerken, in Telegram-Gruppen, auf Websites ohne Impressum. Und lassen sie dann einfach stehen, diese Unwahrheiten. Keine Korrektur, keine Einordnung, keine Verantwortung. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Journalismus macht, und jemandem, der Behauptungen verbreitet. Und dann die Selbstkritik, die ich mir und dir nicht ersparen will. Der Redaktionsalltag ist nicht immer das, was man sich so wünscht. Manchmal ist ein Artikel zu oberflächlich, weil die Zeit fehlte. Manchmal geht eine Geschichte unter, weil 5 andere gleichzeitig fertig sein müssen. Manchmal gibt es Verlegenheitslösungen, wenn ein Termin ausfällt und trotzdem die Seite gefüllt werden muss. Das ist die Wahrheit. Aber jeden Tag ist die Zeitung voll mit echten Geschichten aus dem Waldecker Land, von Redakteurinnen und Redakteuren, die hier leben, die ihre Quellen kennen, die wissen, wo Gottelsheim liegt und wo, was der TSV als nächstes spielt. Jeden Tag. Und die Zukunft, die macht mir keine Angst. Aber sie wird uns herausfordern. Fake News, Propaganda von rechts und von links, algorithmisch verstärkte Falschinformationen. Diesem Umfeld wird die Aufgabe des Lokaljournalismus nicht kleiner, sie wird größer. Gerade weil das Misstrauen gegenüber Medien steigt, braucht es Menschen, die vor Ort bekannt sind, die man ansprechen kann, die einen Namen haben und auch dazu stehen. Der einzelne Journalist wird wichtiger. Der Verlag bleibt als Marke und die Person, die im Ort bekannt ist, baut das Vertrauen mit auf. Nah dran an Menschen, egal mit welcher Technik, egal mit welchem Kanal. Das war das Prinzip der Korbacher Zeitung im Jahr 1887 und es soll auch unser Prinzip bleiben. Vertrauen muss man sich erarbeiten. Es entsteht nicht durch eine Marke, nicht durch ein Logo und nicht durch eine Dachzeile. Es entsteht durch Menschen, durch die Person, die anruft, die nachfragt und die wiederkommt. Die sich irrt und die sich korrigiert. Die auch dann vor Ort ist, wenn kein Aufmacher daraus wird. In der Welt aus digitalen Schreihälsen, aus KI-generierten Texten und Deepfake-Videos, die kaum noch von echten zu unterscheiden sind, wird Vertrauen zur knappsten Ressource im Informationsraum. Algorithmen können viele Dinge. Vertrauen aufbauen können sie vielleicht nicht. Was bleibt, sind Menschen, Redakteurinnen und Redakteure, die ihren Namen unter einem Artikel stehen haben, die man auf der Straße ansprechen kann, und das passiert auch, die in derselben Region leben, aus der sie berichten, die dafür gerade stehen, was sie schreiben. Das ist die eigentliche Währung des Lokaljournalismus. Ja, auch die Auflage, auch die Klickzahl, aber eben auch das Vertrauen der Menschen, die hier leben. Und das Vertrauen ist nicht selbstverständlich, ich habe schon gesagt. Es kann verspielt werden durch Fehler, durch Einseitigkeit, durch Bequemlichkeit. Deswegen ist Fehlerkultur kein optionales Extra. Deshalb brennt man für diesen Beruf oder man lässt es. Weil man weiß, dass Menschen sich auf das verlassen, was man schreibt. Und damit komme ich jetzt nochmal zur eigentlichen Frage. Und ich formuliere es mal etwas um. Nicht, was kostet Lokaljournalismus, sondern was kostet sein Fehlen? Ich nenne dir mal konkrete Befunde. Wo lokale Berichterstattung verschwindet, sinkt die Wahlbeteiligung. Das belegen Studien aus den USA, wo in den vergangenen 20 Jahren mehr als 3000 Lokalzeitungen geschlossen haben. 3000. Und in denen die Folgen messbar sind. Mehr unentdeckte Korruption auf kommunaler Ebene, höhere Kreditkosten für Städte, weil niemand mehr die Haushaltsentscheidung kritisch begleitet, stärkere Polarisierung, weil der gemeinsame Informationsraum fehlt. Die Heinrich-Böll-Stiftung fasst das für Deutschland so zusammen. Vielfältiger Lokaljournalismus kann gesellschaftliche Polarisierung verringern. Er schafft Transparenz, deckt mögliches Fehlverhalten durch Wirtschaft und Politik auf, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und führt zu einer höheren Wahlbeteiligung sowie mehr gesellschaftlichem Engagement. Das ist die Positivformulierung. Die Negativformulierung lautet, wo er fehlt, passiert das Gegenteil. Die USA sind kein Spiegel, der nichts mit uns zu tun hat. Im Waldecker Land hat die WLZ berichtet über den Discoabend in Gottelsheim. Was wäre, wenn sie es nicht getan hätte? Violetta Barth hat gesagt, das war der Fuß in der Tür. Kein Fuß, keine Tür. Keine Checkliste, keine Expertenvorträge, kein Beschluss des Sportkreises. Der Vorfall wäre in Dorfgesprächen versickert und vergessen worden. Strafrechtlich war ohnehin nichts zu holen. Die Täter wurden nicht ermittelt. Das ist wichtig zu sagen, damit kein falsches Bild entsteht. Journalismus ist ja auch keine Strafverfolgung. Er kann keinen Staatsanwalt ersetzen, das will auch keiner. Was er kann Dinge sichtbar machen, die sonst verschwinden würden. Er kann Netzwerke aktivieren. Er kann dafür sorgen, dass ein Ereignis nicht einfach vergessen wird, sondern Folgen hat. Gesellschaftliche Folgen, wenn die rechtlichen ausbleiben. Das ist seine Funktion. Nicht Rache. Nicht Urteil, sondern Öffentlichkeit. Noch einmal zu uns. Die WLZ ist ja kein irrationales Medienwunder. Sie ist ein Unternehmen, das Erlöse braucht, um Journalismus zu finanzieren. Und auch hier gelten einfach die wirtschaftlichen Realitäten. Die Ressourcen sind begrenzt. Das ist die ehrliche Ausgangslage. Dieser Podcast ist das beste Beispiel. Ich produziere ihn allein. Zusätzlich zum Redaktionseintrag. Kein Budget, kein Produktionsteam, ein Mikro. Und eine Überzeugung, dass die Themen, die Waldeck bewegen, es wert sind, tief behandelt zu werden. Und die Redaktion unterstützt das. Und die Geschäftsführung auch. Danke dafür. Das sage ich auch nicht, um Mitleid zu erzeugen. Ich sage es, weil es zeigt, Lokaljournalismus ist oft keine Entscheidung von Verlagen allein. Es ist eine Entscheidung von Menschen, die ihn machen. Die sagen, ja, das ist es mir wert. Und es lebt auch davon, dass die Menschen, die ihn hören oder lesen, das sagen. Julia Becker-Volke, die Lehrerin aus Usseln, hat den entscheidenden Kontrast benannt. Echtheit statt Algorithmus. Ein Algorithmus optimiert auf Aufmerksamkeit. Er zeigt, was jemand hören will. Eine Lokalredaktion optimiert hoffentlich auf Wahrheit. Auf das, was jemand wissen sollte. Und das ist wirklich nicht dasselbe. Der Algorithmus hätte in den Discoabend in Gottelsheim nicht aufgegriffen. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil kein Algorithmus ein Interesse daran hat, was im Waldecker Land passiert. Einfach so. Er hat gar kein Interesse. Er funktioniert einfach. Eine Lokalredaktion hat ein Interesse. Sie hat eine Agenda. Und das ist die Region. Das kostet. Aber die BLM-Studie beschreibt den Gegenwert in konkreten Zahlen. Wer täglich lokale Medien nutzt, fühlt sich stärker mit seiner Region verbunden, engagiert sich aktiver und vertraut Institutionen mehr. Gesellschaftliches Kapital, das sich aufbaut oder eben nicht aufbaut, wenn niemand mehr hinschaut. Helena Haider hat in diesem Zusammenhang das Wort verwendet, das Medienwissenschaftler für die Presse reservieren. Vierte Gewalt. Legislative, Exekutive, Judikative und dann die Presse, die alle drei beobachtet. Vierte Gewalt ist ein großes Wort für eine Mehrzweckhalle in Gottelsheim. Und doch fängt es vielleicht genau dort an, im Konkreten. In dem Moment, in dem jemand sagt, das muss aufgeschrieben werden. Auch wenn es niemand bestellt hat, auch wenn es keine Klicks bringt und auch wenn es unbequem ist. Das ist die Haltung, die Lokaljournalismus von Content unterscheidet. Content entsteht, weil jemand ihn haben will. Journalismus entsteht, weil jemand ihn braucht. Das ist eine Entscheidung und die treffen wir jeden Tag neu. Okay, kommen wir mal zum Abschluss dieses Teils. Das Netzwerk für Toleranz plant weitere Veranstaltungen für Vereine im Waldecker Land. Die Checkliste liegt weiter aus. Der Sportkreis arbeitet daran, Extremismusprävention dauerhaft in die Übungsleiterausbildung zu integrieren. Da ist noch nichts zu Ende. Es ist ein Prozess, der vor 2 Jahren in der Mehrzweckhalle begann mit Parolen, die niemand hätte tolerieren sollen. Und der heute noch andauert, weil jemand hingeschaut hat. Ich will die 50. Folge der Lokalrunde mit einem ehrlichen Satz beenden. Ich weiß nicht, wie sich die Medienwelt in den nächsten Jahren verändert. Ich weiß nicht, welche Redaktionen verschwinden und welche überleben. Unsere hoffentlich wird es schaffen. Was ich weiß, der Bedarf ist da. Du hörst zu. Menschen aus Lütersheim, Ellerringhausen, aus Bergfreiheit, aus Usseln, aus Braunau und Gottelsheim schalten ein und sagen, das interessiert mich, das ist meine Region. Ben Zimmermann aus Ellerringhausen hat geschrieben, Demokratie fängt im Kleinen an bei uns im Dorf. Das gilt für die Demokratie und es gilt für den Journalismus, der sie begleitet. Jede Bewertung, jedes Abo, jede Weiterempfehlung zeigt, dieser Dienst wird gebraucht. Deswegen abonnier doch mal die Lokalrunde. Und wenn du eine Geschichte hast, die erzählt werden sollte, schreib mir und meinen Kollegen. Die Kontaktdaten kommen. Und ich würde mal sagen, herzlichen Glückwunsch zum 139. Geburtstag, liebe Waldeckische Landeszeitung, und danke für 50 Lokalrunden. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Heiner. Vitus Heiner hat einen neuen Klinikbau für die Erwachsenenpsychiatrie eröffnet. 17 Millionen Euro. Planungsstart war 2019, Bauantrag 2022, Bauzeit 16 Monate. In den neuen 4 Stationen werden künftig vor allen Dingen Menschen mit Demenzerkrankungen und Störungen der Intelligenzentwicklung behandelt. Patientengruppen, die besonders auf barrierefreie, ruhige und übersichtliche Umgebungen angewiesen sind. Bisher waren sie im alten Mutterhaus untergebracht, das dafür schlicht nicht gebaut wurde. Zur Einordnung kurz, Vitus Heiner ist mit 1500 Mitarbeitenden der größte Arbeitgeber in Waldeck-Frankenberg, mit ambulanten und teilstationären Angeboten, auch in Korbach und Bad Wildung. Und es gab eine Zeit, in der dieser Standort zur Debatte stand. Vitus hatte zwischenzeitlich geplant, die Psychiatrie nach Frankenberg in den Süden ans Kreiskrankenhaus zu verlegen. Der Plan wurde verworfen und Heiner bleibt. 17 Millionen Euro sind jetzt eine Antwort darauf. Dass also in einer strukturschwachen ländlichen Region in psychiatrische Versorgung investiert wird, das finde ich mal eine gute Nachricht. Kommen wir zum Feedback. Und in dieser Folge gibt es gleich 3 Rückmeldungen. Alle zur letzten Folge über den Immobilienmarkt im Waldecker Land. Frank Mause, er ist Amtsleiter, hat mir geschrieben, dass ihm gut gefallen hat, wie ich von einem vielen als nüchtern eingeschätzten Thema für die Hörerinnen und Hörer, wie ich es aufbereitet habe. Und er hofft, dass die Folge auch von lokalen Entscheiderinnen und Entscheidern gehört wird. weil, wie er schreibt, die nackten Zahlen sollten die Basis für Entscheidungen sein, nicht populäre Meinungen, Hörensagen oder Wunschdenken. Frank, diesen Satz unterschreibe ich gerne. Danke. Angelika Biederbeck aus Massenhausen hat mir geschrieben und dabei auch gleich einen Themenvorschlag mitgebracht. Sie ist im Vorstand des Punkt Bad Arolsen, psychosoziale Einrichtung für Menschen in seelischen Notlagen. Und ich sage das nur, weil es eben darum ging, Kontakt zu den Menschen. Liebe Angelika, ich nehme das Thema mit und danke für den Hinweis. Und Claudia Hummel schreibt mir aus Neukirchen. Sie ist Ortsvorsteherin dort. Beim Hören der Immobilienfolge hat sie sofort an ihren Ort gedacht. Neukirchen hat laut einer Landinventur eine überdurchschnittlich hohe Leerstandsquote. Und Claudia beschreibt präzise warum. Nicht, weil niemand auf dem Dorf wohnen will, sondern weil alte Gebäude nur mit enormem finanziellen und bürokratischen Aufwand saniert werden können und weil viele Eigentümer irgendwann aufgeben. Das geht weit über Neukirchen hinaus. Claudia, ich habe das sehr genau gelesen. Dankeschön. Und gib auch du mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 7372170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und das war es mit dieser Folge, die mal etwas länger wieder war. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de, der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkischen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Sag mir bitte, wenn du es nicht möchtest. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Walliker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify und YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Walliker bewegen. Dein Dennis Schmidt.